zu vertreten. Und das passiert jetzt. Das Thema haben wir beibehalten und ich will mal kurz sagen, wie ich mir das vorstelle. Natürlich, was ich mir vorstelle, geht eigentlich gar nicht, weil das Thema ja viel zu groß ist für einen Abend. Ich habe mir gedacht, dass ich alles, was wir schon wissen, in ganz kurzen Thesen abhake. Dann komme ich zu meiner Behauptung, dass das ein Krieg ist zwischen West und Ost oder ein Konflikt oder eine Krise zwischen West und Ost. Und da wir den Westen alle gut kennen, spreche ich dann über den Osten und den Hauptpartner dieser Krise, Russland. Ich bin nämlich der Meinung, dass diese ganze Krise, wenn man sie ernsthaft bespricht, nur mit einer Analyse Russlands verbunden werden kann, nicht weil ich das zufällig unterrichte. Jede Lösung, die ich mir auch nur im Traum denken kann, dort ansetzen. Und darüber werde ich also dann was sagen und meine Meinung verteidigen. Nur muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lange rede, das ist ja ganz wichtig, weil Sie ja sicher doch was sagen und fragen. Nicht? Und das kann ja leider dazu, dass ich so viel erzähle, dass das dann wegfällt. Das wäre aber nicht der Sinn einer solchen Veranstaltung. Ja, das muss auf jeden Fall reichen, das ist ja schon ziemlich viel. Also guten Abend. Die Ukraine ist eine selbstständige Republik, wie Sie wissen, im Osteuropa, die größte in Europa liegende osteuropäische Republik. Sie hat 50 Millionen Einwohner, 50 Millionen, ein sehr großes Land, sehr ausgedehnt, also ein zentrales Gebiet in Europa. Und dort gibt es nun, wie Sie alle wissen, eine Krise, die schon 2 bis 3 Jahre sich immer mehr verschärft, auch bis heute keine Ende kennenlässt. Ich würde jetzt in einem Stichwort, erst gibt es ja nur Stichworte, auf die historische Entwicklung zurückführen. Ich würde also, wenn ich Zeit hätte, Arno Klöppner würde das noch besser können, erklären, wie die Historie der Ukraine vieles von dem erklärt, was wir heute erleben. Ist ja bei Geschichte immer so, dass man sie benutzt, um zu verstehen, was heute ist. Nicht alleine, aber auch. Und dann würde man in dieser Geschichte betonen, dass es eigentlich schon seit Jahrhunderten, mindestens seit 2 Jahrhunderten, einen innerukrainischen Zwiespalt gibt in diesem Land. Wo immer es staatlich verordnet war, immer hat dieses Land in einem Zwiespalt gelebt. Und es hat immer mit externen Interventionen zu tun gehabt. Nicht? Da sind alle die Außenmächte, Weltmächte immer schon interveniert, tätig gewesen in diesem Land. Also das Habsburger Reich, die Polen, das Polnische Reich, die Sowjetunion, die, nicht zu vergessen, sehr wichtig, das Deutsche Reich. Wir können noch das Zarenreich nehmen, dann das Deutsche Reich, das Kaiserreich hat interveniert. Und dann natürlich das nationalsozialistische Deutsche Reich hat in einer Form interveniert, die unüberbietbar schrecklich war. Und danach gab es dann immer weitere Interventionen, die sich nicht mehr kriegerisch vollzogen haben nach 1945. Jedenfalls nicht dominant, sondern die Interventionen waren. Und da waren alle wieder dabei. Und der Osten, da kommen wir ja drauf. Also es ist eine Historie des Zwiespaltes in diesem Land. Das hängt mit der Geschichte zusammen, die ich jetzt nicht ausführlich schildere. Wesentlich damit, dass es so direkt, wie ich es jetzt ausdrücke, aber über viele Vermittlungen, zum Beispiel die wichtigste, die Sprache. In Lemberg, im Westen spricht man eben eher ukrainisch und im Osten russisch und in Kiew spricht man beides. Alle Ukrainer können natürlich russisch, das war die Amtssprache der Sowjetunion und viele Ukrainer können kein ukrainisch, wie zum Beispiel der Bürgermeister von Kiew, der ist aber Bock, Klitschko. Also ist, ob man diese Sprache dann beherrscht in einem Land, das jetzt durch diese Spaltung des Landes über lange, lange Zeit konnte sich auch das nicht entwickeln, was man vielleicht sehr unvorsichtig eine nationale Identität nennen kann, die mit der staatlichen Grenze auch so verschmilzt, wie das in England der Fall ist, in Deutschland übrigens auch nicht gewesen. Also eine Identität hat dieses Land nur schwer entwickeln können, schon gar nicht mehr auf die man heute bauen können. Der Spalt würde also nicht nur jetzt um die Sprache betreffen, die Bewohnerschaft, sondern auch vor allem die Identität dieser Bevölkerung. Der in unserer Einladung zitierte politisierende Professor Paul Rohrbach von 1897, mit seinen Kenntnissen über die Ukraine hat. Wer Kiew hat, kann Moskau zwingen. Die sein, die aus bestimmten Teilen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten, der sozusagen Einsicht hatte, Kaiser und seinen Generälen empfohlen. Weltkrieg und dann im Zweiten natürlich wieder. So, das ist nun die Basis, aus der das Ganze. Aus dieser Basis der Gespaltenheit erklärt sich vieles, was wir dann den immer wieder aufkommenden ukrainischen Nationalismus. Im Augenblick ja im Mittelpunkt der Diskussion, wird im Augenblick mit der Regierung in Kiew identifiziert, aber um die Regierung in Kiew herum alle Schattierungen nationalistischer Gruppen. Man könnte aber auch die Gruppen in Donetsk oder in Luhansk nationalistische Gruppen nennen. Jedenfalls das ist der Rückzug auf das nationale Gedankengut. Es ist ein Land, das immer gespalten war und das in Schwierigkeiten kommt, und diese ganze Geschichte ist eine Geschichte der ökonomischen und politischen Schwierigkeiten. Ich habe sie jetzt nicht erzählt, sondern nur mal so angedeutet. Der Zug auf das Nationale, also auf die Idee des Nationalen, die ukrainische nationale Idee, natürlich eine naheliegende Idee, ein Rettungsanker, ein Gedanken, hat dann in neue, schreckliche Verwicklungen und Konflikte geführt. Wie das bei nationalistischen Ideen, wenn sie sich steigern, zum Nationalismus. Nun springe ich auf einmal in eine Phase, die Sie kennen, weil sie zu unserer Gegenwart ist, und sage, ja, nun gab es ja den Versuch, der Ukraine ein Assoziationsabkommen weiter mit der Europäischen Union anzubieten. Dieses haben sie sehr lange verhandelt. Und dann haben sie es dann auch aufgeschrieben, das hat viele hundert Seiten, dieses Abkommen. Ganz dickes Buch. Aber interessant ist dieses Assoziationsabkommen, weil als das nicht zustande kam, sie wissen, im letzten Augenblick, wenn der Ukraine Lukaschenko abgelehnt wurde, da entstand diese gegenwärtige Krise aktuell. Das ist sozusagen nicht die Ursache der Krise, das habe ich auch nicht erklären können, sondern es ist nur der Punkt, wo sie sich heute aktualisieren. Beim Assoziationsabkommen begann die Aktualisierung. Nun ist dieses Assoziationsabkommen, aber nach meiner Meinung ist dieses Wirtschaftsabkommen ein latentes aggressionspolitisches Instrument. Und nach meiner Meinung, über die reden müssen, eine Aggression, eine ökonomische Aggression, keine Panzer gefahren und keine Flugzeuge geflogen, sondern man hat einen ökonomischen Plan gehabt. Und zwar hieß der Plan, die ukrainische Wirtschaft mit der europäischen Wirtschaft so verkoppelt, dass sie der europäischen Wirtschaft dient. Das kann sie dann tun, wenn die Bedingungen der europäischen Wirtschaft, also die Standards und die Preise, war natürlich dann die Sache der Ukraine selbst. Unser Assoziationsabkommen dachte doch eher an die Machtmedien-Einbeziehung zu den Bedingungen, die in Deutsch-Europa ja schon bestehen. So etwa wie das in Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Polen und vielen anderen Ländern sich vollzogen hat. Dieses Abkommen ist verbunden gewesen mit Gedanken, die man in einem wirtschaftlichen Assoziationsabkommen gar nicht vermuten würde. Zum Beispiel mit dem Gedanken, es müsste auch eine militärische Zusammenarbeit hier zwischen den beiden Partnern. Militärisch ist das natürlich nicht die EU, sondern die NATO.
Entschuldigung, ich glaube, das Mikrofon ist aus.
Militärisch wäre das denn die NATO. In diesem Abkommen gibt es tatsächlich einen Satz, den ich unbedingt vorlesen muss, weil ja sonst meine Behauptungen im luftleeren Raum stehen. Ein Paragraphen, ich kann so gucken, welche Nummer, aber das ist mir bei dem Licht nicht möglich. Die Parteien heißt dieser Paragraph und der sollte unterschrieben werden von der ukrainischen Regierung und von der Europäischen Kommission. Die Parteien sollen die praktische Zusammenarbeit bei der Konfliktprävention und dem Krisenmanagement verbessern, vor allem mit Blick auf eine Steigerung der ukrainischen Teilnahme an EU-geführten zivilen und militärischen Krisenmanagement-Operationen sowie an den wichtigen Übungen und Manövern, einschließlich denen, muss deren heißen, im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dies ist eine militärische, eindeutige Formulierung, die ich mir sogar merken könnte. Aber ich wollte sie mal vorlesen. Das steht in dem Wirtschaftsabkommen, dass die Europäische Union mit Zustimmung natürlich der Bundesrepublik Deutschland den Ukrainern vorgelegt hat. Und wie Sie alle wissen, ist es ja damals nicht dazu gekommen, weil der Präsident die Unterschrift verweigert hat. Warum er sie verweigert hat, darüber spekuliere ich jetzt heute nicht. Da kann man jetzt alles Mögliche behaupten. Vielleicht gibt es ja auch die theoretische Möglichkeit, dass er verstanden hat, was drinsteht. Wichtig ist aber, dass wir uns jetzt sofort erinnern, dass dieses Abkommen inzwischen mit der neuen Regierung in Kiew geschlossen worden ist. Es gilt. Es ist heute gültig. Seit es nun gilt, ein Vierteljahr oder was, ein halbes Jahr, ist aber da nichts mehr passiert. Denn das würde jetzt ja voraussetzen, dass die Grenzen geöffnet werden, dass die Märkte geöffnet werden. Das ist ja alles völlig undenkbar unter den Krisenbedingungen von heute. Also jeder hat einen Grund zu sagen, das geht im Augenblick nicht. Und wenn man das überhaupt machen würde, müsste man ja Kredite geben oder Investitionen. Und wer soll denn die bezahlen? Die EU ist nach meiner festen Überzeugung weder in der Lage noch bereit, das zu bezahlen in diesem großen Land. Und von der Russischen Föderation können wir dasselbe annehmen, aber die ist ja hier nicht beteiligt an diesem Abkommen. Also die Ukraine ist natürlich kein Stück weiter seit damals, seit das zur Krise führte. Ja, jetzt komme ich zum dritten Punkt von 8 Punkten, das wird jetzt schneller gehen, sonst kommen wir nicht zurecht. Der dritte Punkt ist die Maidan-Revolte. Das ist Ihnen bekannt, der Hauptplatz in Kiew, da gab es eine Protestbewegung, eine Revolte, ein Putsch, eine Revolution. Je nach Geschmack sprechen die Menschen darüber. Ich nenne es jetzt mal neutral eine Revolte. In Leningrad, die Revolution nenne ich auch eine Revolte. Also gut, das ist eben der Versuch zu sagen, da gab es einen Widerstand in mehreren Phasen. Und die erste Phase ist natürlich für Menschen wie Sie, Friedensinitiativen und mich, Kenner der russischen Szene, sehr wichtig. Es war die erste Phase schon so etwas wie eine spontane Revolte oder ein spontaner Aufstand, meistens von Mittelschichtleuten, Studierenden aus Lemberg, aus Kiew, die natürlich, nachdem das Abkommen offiziell zurückgewiesen worden war, sie kriegten, glaube ich, ein paar Milliarden Dollar aus Moskau als Dank dafür damals. Ob die noch gezahlt worden sind, weiß ich eigentlich gar nicht, aber versprochen worden sind sie. Und dann war diese jugendliche Bevölkerung, die ja herangewachsen war in den letzten 30 Jahren, junge Menschen, doch sehr, sehr enttäuscht über ihre Zukunft. Sie sahen natürlich voraus, dass ihre Zukunft jetzt weder in Europa liegt, weil das Abkommen ja nicht existiert, noch in der Ukraine, weil die ja in einer schweren ökonomischen Depression immer schon war. Das wussten sie ja von ihren Elternhäusern, ob im Osten oder im Westen, überall. Und sie sahen natürlich jetzt eine bittere Enttäuschung und griffen dann zum Weg des Protestes gegen die Regierung, die das eben jetzt nicht abgeschlossen hat, gegen Jaroschenko. Und wie Sie wissen, war der aber nicht mehr lange da und hat nach kurzer Zeit dieses Proteste, der sich immer mehr verschärfte, in den sich alle möglichen Kräfte reinhängten, das Land verlassen. Ich werde jetzt nicht darüber spekulieren, in welchem Umfang nationalistische Kräfte in diese zweite, dritte Phase dieses Maidan-Aufstandes, Revolte eingegriffen haben. Natürlich gab es jetzt auf einmal aus der Geschichte der Ukraine die übrig gebliebenen Kräfte des Nationalismus, des Faschismus und alles, was es in einem solchen Land dann gibt. Dieses Land hat in diesem Punkt große Ähnlichkeit mit unserem Land 1950. Diese Kräfte gab es ja noch. Aber bei uns gab es eine Besatzungsmacht, die den Eingriff verhinderte. Die haben sich reingehängt. Svoboda, rechter Sektor, ich könnte sie alle aufzählen, das erspare ich Ihnen jetzt. Und dann war es nicht mehr ganz erkennbar, wer da eigentlich Revolte war. Das war ein Gemisch. Und auf der anderen Seite stammt dann die Polizei des Präsidenten. Und dann gab es Schüsse und Tote. Schwere Verbrechen sind geschehen. Es ist bis heute nicht detailliert geklärt, wer wann zuerst auf wen geschossen hat und von wo. Die Untersuchungen werden von der Regierung nicht gemacht. Ein wesentlicher Grund ist, dass das nicht vorankommt, dass die Anführer von nicht organisierten militanten nationalistisch-faschistoiden Gruppen, die es gab und die da geschossen haben, jetzt im Augenblick gegen die russisch verbündeten Gruppen in Donetsk und Luhansk im Kampf stehen. Und das braucht man ja weiter, also lässt man die Sache auf sich beruhen. Eine sehr problematische Entscheidung, weil das natürlich zur Befriedung des Landes beitragen würde, wenn man jetzt die verurteilen würde, die die Mord und Totschlag über das Land gebracht haben. Darauf drängt aber leider auch nicht die Europäische Union, trotz aller Freundschaft mit der Regierung in Kiew. Also wir wissen nicht ganz genau, was da passiert ist, aber wir wissen natürlich genug, um zu sagen, aus diesem Protestverhalten ist mit nationalistischen Kräften, westlichen Interventen, aus dem westlichen Lager, aus dem prorussischen Lager, die haben das alles instrumentalisiert, jeweils in ihrer Sicht. Sie haben also das so weit getrieben, dass es zu einem Blutbad in der Stadt führte. Das wissen Sie wahrscheinlich alle genau. Westliche Interventen. Naja, wer ist da Intervent? War der Außenminister Westerwelle Intervent? Aber was hatte er eigentlich auf dem Maidan zu suchen? Oder der Bielefelder Abgeordnete Elmar Brok, der ja immerhin Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments ist und in Bielefeld wohnt. Warum? Was hatte er da eigentlich zu tun? Bei Elmar Brok wissen wir es genau. Er war im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung da und hatte einen Präsidentschaftskandidaten mitgebracht, der hieß eben Klitschko. Das war der Plan. Hat, wie Sie wissen, nicht geklappt, weil der Klitschko der Aufgabe nicht gewachsen war und weil die anderen Kräfte, Klitschko war so etwas gemäßigter, den natürlich auch nicht haben wollten. Sie wissen, dass der Präsident zum Schluss dann Poroschenko wurde. Also die westlichen Interventen aller Sorte haben sich reingehängt und es ist natürlich, wer da nicht dabei war und die haben es auch nicht untersuchen können, völlig ausgeschlossen zu sagen, wer was wann gemacht hat. Es war eine schreckliche kriegerische Auseinandersetzung mit unklaren Fronten und natürlich vielen Schuldigen. Im Ergebnis brach die ukrainische Staatsherrschaft als eine Herrschaft, in der das Staatsmonopol durch die Regierung dann gewahrt wird, später wurde ja gewählt, das wissen Sie, zusammen. Die Regierung, die jetzt regiert, aber sie hat über diesen Staat natürlich keine Gewalt, wie man sich das von einem Staat vorstellt. Beispiel, das kann man nur in Beispielen erklären, sie hat natürlich eine Armee, aber die ist mit den veralteten Gütern ausgerüstet, die die russische Armee und sowjetische Armee dann hatte, das gilt auf beiden Seiten. Sie hatte eine Polizei, aber die ist zum Teil weggelaufen, mit dem Präsidenten. Sie hatte Geheimdienst, sie hatte Miliz, sie hatte das alles, Viele sind weggelaufen, viele haben die Streitereien eingestellt, weil sie ja auch nicht bezahlt wurden und weil sie sahen, das geht schief. Und das konnte man dann erkennen, als der Präsident das Land verließ. Es ist bis heute völlig unbekannt, ich habe auch noch nichts Seriöses gelesen, wer ihn eigentlich wohin geholt hat. Ob das von ihm kam oder vom amerikanischen Geheimdienst oder vom russischen Geheimdienst oder von der Bevölkerung auf der Straße oder von seinen eigenen Milizen oder von den Parteien, die dann die Macht nach und nach an sich rissen. Ein sehr undurchsichtiges Phänomen. Der Präsident war nicht da, es war ein gewählter Präsident. Also wenn man Formaljurist ist, ist man begeistert. Dann war es also keine Revolte, sondern ein Putsch, ein krimineller Putsch. Aber der Präsident ist ja vielleicht freiwillig gegangen, jedenfalls nach Russland. Das wissen wir genau. Ja, danach hat sich die politische Machtzusammenstellung in der Ukraine umgruppiert, aber nicht verändert. Also die Oligarchen, die ich jetzt nicht groß nennen muss, weil sie, glaube ich, darüber schon mal gesprochen haben, also die Oligarchen, die dieses Land fest im Griff hatten, ökonomisch, die waren natürlich immer noch da, die wurden nur umgruppiert. Keiner von den Oligarchen hat das Land dauerhaft verlassen und keiner ist auch ins Gefängnis gekommen, obwohl sie die Machthaber des Landes und auch die Machthaber der politischen Gewalt in diesem Land war, sowohl vor dem Maidan, als auch während des Maidan, als auch heute. Mehr oder weniger und überall verschieden. Und das muss man sehr genau untersuchen. Das können wir jetzt nicht machen. Aber die Oligarchen haben denselben Namen wie damals. Sie heißen weiterhin, ich nenne jetzt mal einige, muss sie aber vorlesen, damit ich sie richtig ausspreche. Also sie heißen Achmetow, das ist der große Stahloligarch im Donetsk, der ungeheure Besitztum hat und ein großes Verfügungsrecht über seine Arbeiter, die er auch auf die Straße schicken konnte. Das hat er auch gemacht. Wogegen, wofür, ist schwer zu sagen. Hauptsächlich für seinen eigenen Besitz. Da das ihre Arbeitsplätze war, ist ihm das auch gelungen. Wirklich, die sind aufmarschiert und haben gedroht. Es ist dann nicht zu Auseinandersetzungen mit armeeartigen Vorkommen gewesen. Aber ein anderer Oligarch, den will ich auch noch eben in Erinnerung rufen, der ist auch noch da, der heißt Kolomoyski, das war bis vor wenigen Tagen ein regierungsnaher Oligarch. Der hatte eine eigene, hat sie vielleicht heute noch, eine eigene kleine Privatarmee mit Milizen, die er auch privat bezahlte. Das war gar keine Summe für ihn, so eine Armee zu bezahlen von ein paar tausend Leuten oder ein paar hundert, das weiß ich nicht. Und dann hat er eben die Kiewer Regierung unterstützt. Sie sind ja, haben dann ein bisschen die Positionen so gesucht. Der hat die Regierung unterstützt, Poroschenko. Der hat ihn zum Gouverneur gemacht und vor ein paar Tagen hat er ihn abgesetzt und sie sind nicht mehr Freunde. Also da ist das oligarchische Prinzip so etwas im Wackeln, aber er hat weiterhin seine Miliz und er hat weiterhin seine Ökonomie. Er ist weiterhin ein außerordentlich mächtiger Oligarch. Ein Oligarch ist ein Mensch, der in der nachsowjetischen Zeit, es gibt die Oligarchen ja auch in Russland, die Verfügungsgewalt über das Eigentum des Volkes über unlautere Mittel erwirbt, indem er zum Beispiel in kluger Weise rechtzeitig die Aktien aufkauft, die dem Volk angeboten wurden, weil er das eben kann. Er weiß, was eine Aktie ist, er hat dort das nötige Kleingeld und dann baut er das aus. Das haben mächtige Oligarchen in Russland gemacht und sie sind ja auch nach wie vor auch vorhanden. Einige haben sich dann mit dem Staat in Russland überworfen, Khodorkovsky. Andere sind weiterhin mit dem Staat in Russland in enger Verbindung. Das hängt sehr stark mit der Politik Putins zusammen, der versucht hat, die Oligarchenherrschaft zu brechen. Das ist ihm zum Teil gelungen. In der Ukraine ist gar nichts gelungen, da hat niemand die Oligarchenherrschaft brechen können und sie sind nach wie vor stark. Formell sind sie natürlich nicht der Präsident und der Regierungschef und die Minister. Das sind politische Kräfte, die nun nicht selbst Großbesitzer von außerdem haben die auch viel zu tun mit ihren großen Betrieben. Die können ja nicht auch noch zugleich in der Regierung sitzen. Mit einer Ausnahme. Der Präsident selbst, Poroschenko, ist selbst Oligarch. Er besitzt Fernsehsender, er besitzt Schiffe. Ist mir ganz unklar, wo die sind. Und er besitzt die Schokoladenfabrik, eine der schönsten Schokoladenfabriken Europas, mit sehr guter Schokolade. Die kann man wirklich empfehlen. Die wurde ja auch in ganz Osteuropa verkauft. Er ist jetzt der demokratisch gewählte Präsident und unser Partner. Unser europäischer oder deutscher Partner. Also das würde ich eine Umgruppierung nennen. Und wie das weitergeht, ist dann eben offen bei Umgruppierungen. Es gibt überhaupt keine Kraft, die auch nur daran denken könnte oder würde, mit irgendwelchen Mitteln, die man sich auch gar nicht denken kann, das zu bereinigen. Denn dahinter stehen ja große Massen von Menschen, die von diesen Oligarchen arbeitsmäßig abhängig sind und jetzt auch militärisch abhängig sind, wenn sie in den Milizen sich verdingt haben und dafür ihr Geld kriegen. Und wenn man gar nichts hat und der Hunger droht, und das geschieht ja im Donbass, Donetsk und Luhansk, dann ist man eben als junger Mann bereit, in irgendeine Miliz einzutreten und zu kämpfen, wenn man das nur bezahlt bekommt. Ob das jeweils politische, ideologische Überzeugungen sind. Aber einer muss es ja bezahlen. Und das macht in diesem Fall der Oligarch. Zum Beispiel im Falle der Kiewer Milizen, die es ja auch gibt, also die mehr regierungstreu, würden wir vielleicht sagen, zahlt natürlich auch nicht die Regierung von Kiew oder das Parlament die Gehälter, sondern die bezahlt dann der Oligarch. Nun gibt es Schwierigkeiten, er gehorcht deswegen auch nicht dem Militärminister von Kiew, sodass der Generaloberst, der Chef der Armee und der Militärminister, also der Verteidigungs- oder Angriffsminister in Kiew, natürlich keine Verfügung hat über die Privatarmeen der Oligarchen, die da mitmischen. Andererseits stehen sie aber an seiner Seite. Er kann sie auch nicht sozusagen nach Hause schicken, abgesehen hat er auch keine Mittel. Eine sehr, sehr gefährliche Situation, wenn private Milizen militärische Macht an sich reißen. Das gilt in der Ukraine sicher für Ost und West. Tja, dann kommen wir zum vierten Punkt von 8 Punkten. Der ist dann hoffentlich wirklich kurz. Das ist jetzt eine These, wie die anderen ja auch. Also die Auswahl der Fakten sind ja auch Thesen, so sehe ich das. Aber jetzt kommt die These noch einfacher, die heißt, der politische und militärische Konflikt, den ich jetzt versucht habe zu schildern, den Sie auch alle kennen aus der Zeitung in der Ukraine, eskalierte bis zu einem West-Ost-Stellvertreterkrieg. Ich bin davon überzeugt, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt. Also die Milizen und die Militärkräfte beider Seiten, die Sie kennen, machen das stellvertretend für die West-Ost-Mächte. West ist das eben dann die USA und Europa, EU, und Ost ist das dann eben Russland. Dieser Stellvertreterkrieg ist ja das Gefährlichste, was uns in Europa überhaupt vorstellbar ist, denn diese beiden genannten Mächte, West und Ost, sind ja nun alles andere als ukrainische Milizen. Das sind ja Atommächte und Panzermächte von riesigem Umfang auf beiden Seiten. Also wenn wir über unser Thema sprechen, müssen wir über diesen Stellvertreterkrieg nachdenken und können uns leider mit der Ukraine im Engeren nicht mehr beschäftigen. Die könnte man ja noch übersehen, da könnte man noch Analysen machen, aber wenn es stimmt, dass das Ganze sozusagen durch externe Kräfte so gesteuert und instrumentalisiert wird, dass es ein richtiger Stellvertreterkrieg ist, an dem auch beide Seiten ein gewisses Interesse hatten, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann müssen wir über diesen Stellvertreterkrieg mehr nachdenken. Was ist denn der Hintergrund eines solchen stellvertretenden Interessenkonfliktes in kriegerischer Form? Das sind geostrategische und globale ökonomische Interessen, die wir schon kennen. Die kennen alle, die etwas älter sind, und die Jüngeren lernen das jetzt auch. Globale ökonomische Interessen sind in der Weltgeschichte, so einfach ist es, immer die zentralen Linien, die sich durchziehen. Ja, was sind das nun für Interessen? Da ist einmal das Interesse der USA. Das sind wir gewohnt, da die Interessen zu sehen. Wir können viele Beispiele von ganz Lateinamerika bis Kuba bis alles aufzählen. Und hier entdecken wir jetzt auch wieder, dass die USA alles andere als neutral ist. Sie haben ein deutliches globales ökonomisches Interesse an diesem Stellvertreterkrieg. Was ist das Interesse der USA? Vermutlich, das würden Sie uns nicht so sagen, vermutlich erstmal, dass sie die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine in der Hand behalten, dass sie die kontrollieren können. Möglichst nicht durch einen Einmarsch amerikanischer Soldaten und Lebensgefahren. Der amerikanische Oberbefehlshaber in Deutschland, der die NATO-Truppe hier leitet, hat das klar gesagt. Ein solcher Konflikt ist für die USA unmittelbar interessant, weil er sich ja ausweiten könnte auf unsere Partnerländer und damit auf unsere amerikanische Wirtschaft. Das ist, finde ich, unmittelbar plausibel. Ein Krieg in Europa würde die amerikanische Wirtschaft nicht fördern. Zweitens hat die Amerika nicht fördern. Ein Krieg in Europa kann die amerikanische Ökonomie, wenn sie also Interessen hat, globale Interessen nicht wollen. Jedenfalls nicht einen Krieg, den sie nicht im Zaum behalten kann. Dann haben sie ein Interesse am Öl. Das Öl Amerikas wird ja im Augenblick in neuer Weise produziert. Das ist gut und schön, aber es ist viel mehr, als die amerikanische Ökonomie braucht. Und die Amerikaner sind sehr besorgt, wo sie das nun verkaufen sollen, dieses Öl in der Welt. Das ist ja die Hauptaufgabe bei ölproduzierenden Ländern, sie weltweit zu verkaufen. Und die Amerikaner haben da ja noch gar keine Erfahrung. Sie wollen einen neuen Kanal bauen durch Lateinamerika, neben dem Panama-Kanal. Und dann werden diese Schiffe dann in der ganzen Welt das amerikanische Öl verkaufen. Aber das ist ein Interesse, das nicht das Interesse von Saudi-Arabien ist und auf gar keinen Fall das Interesse von Russland. Denn die wollen genau dasselbe. Auch diese beiden Länder, besonders Russland, leben in ihrer Existenz von Öl- und Gasexporten. Und darauf kommen wir noch. Also gibt es also einen massiven ökonomischen Interessengegensatz, den man natürlich auch friedlich aushandeln könnte. Aber es geht eben auch mit ökonomischer Gewalt oder mit Androhung von Gewalt oder mit Waffen selbst. Diese Interessen gehen so weit, dass die amerikanische Regierung zwar jetzt keine Truppen schickt, aber trotz des Waffenstillstandsabkommens immerhin eine Gruppe, 50 Leute, Experten für Waffengebrauch schickt an die Kiewer Regierung und nur an die, und dazu zu den Experten auch gleich die Waffen dazu, die amerikanischen Waffen. Die sind also jetzt vorhanden und das ist ein Zeichen dafür, dass Amerika sich dort kriegerisch beteiligen würde. Da unterscheidet sich Amerika im Augenblick deutlich von der Europäischen Union und auch von Deutschland. Hoffentlich noch länger. Das ist also eine Eskalation, die sehr, sehr gefährlich ist, weil sie ja quantitativ jederzeit erweitert werden könnte. Und sie wird auch nicht geleugnet. Also natürlich steht das in allen amerikanischen Zeitungen und natürlich ist es kein Geheimnis, dass amerikanische Waffen und Experten jetzt erstmal vorsichtig, mal gucken, wie es geht, an die Armee Kiews und den Präsidenten geliefert worden sind. Natürlich nicht an die andere Seite. Da kann man dann spekulieren, was die russische Armee dort macht. Die sagen das nicht so offen und es ist auch nicht so durchsichtig. Sie haben ja auch wohl kaum die finanziellen und personellen Möglichkeiten, die die USA haben, aber kann man darüber nachdenken. Jedenfalls sind die Außensicherheitspolitik der Russischen Föderation heute mit den politischen Interessen der Russischen Föderation, einschließlich der Ölexportinteressen, völlig unvereinbar mit den amerikanischen außensicherheitspolitischen oder außenstrategischen Interessen. Das ist ein unaufhebbarer Widerspruch, den man eigentlich nur lösen kann durch Vernunft oder durch Krieg. Jedenfalls stehen sie so gegeneinander in ihren Interessen, und das hat sich natürlich verschärft mit dem Tag vor September letzten Jahres, wo die Ölpreise um die Hälfte fielen. Und keiner weiß, wann sie steigen. Und viele glauben nicht, dass sie nochmal steigen. Und Saudi-Arabien kann sich das in Ruhe angucken. Die haben so billige Ölproduktion, dass sie dann den sinkenden Preisen nicht so betroffen sind. Aber für Russland und für Amerika ist das ein wichtiger Punkt, der sie so weit treibt, dass sie also die Ukraine für eine Interessenlage erklären. Also ich wollte betonen, dass die Interessenlage der Europäischen Union, wenn man sagen will objektiv, dann kann man das auch gleich subjektiv sagen, davon deutlich unterschieden ist. Wir haben in dieser Frage der ukrainischen Konfliktregelung nicht dieselben Interessen wie die Vereinigten Staaten von Amerika, unsere besten Partner. Das kann man auch erkennen, dass alle Versuche, den Konflikt nicht in mörderische Eskalationen zu treiben, von der USA gar nicht getragen worden sind. Sie waren nicht mal dabei, als das versucht wurde. Versucht hat es ja immerhin der französische Außenminister mit dem deutschen Außenminister und mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Russischen Föderation, der aber nicht unterschrieben hat, und dem Präsidenten Jatschuschenko, der jetzt inzwischen ja verloren gegangen ist, und allen Kräften, die sie im Blick hatten, für die Ukraine. Also eigentlich auch wollten sie daran beteiligen, die Donetsker Kräfte. das haben sie dann nicht gemacht und es ist eben gescheitert und am nächsten Tag war das ganze Abkommen gescheitert. Aber es war kein Abkommen, wir haben es ja auch nicht unterschrieben, sondern nur garantiert durch Herrn Steinmeier. Also wir haben da unser Bestes getan, würde ich sagen. Also wenn man über jemanden schimpfen will, würde ich Steinmeier jetzt nicht als ersten politischen Strategen nennen. Und dann haben wir einen zweiten Versuch gemacht, wir durch die von uns gewählte Kanzlerin. Sie hat, nach meiner Meinung, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so zufrieden bin mit einer Kanzlerin, in einem Punkt einen Vertrag initiiert, den sie in Minsk II, wie Sie alle wissen, mit Putin selbst geschlossen hat. Dann war Hollande dabei und natürlich war Poroschenko dabei, aber es war kein Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika dabei. Nicht, dass das gegen deren Willen geschehen ist, aber sie haben mit dem Erfolg und dem Misserfolg dann auch nichts zu tun. Und der Erfolg ist ja noch nicht sicher. Ein außerordentlich riskantes Manöver der Kanzlerin, die ja am Anfang mit dem Assoziationsabkommen immerhin, nach meiner Meinung, wie Sie wissen, ein Aggressionsabkommen geplant hatte. Diesmal hat sie wirklich versucht, das Schlimmste zu verhindern. Und es sieht ja fast so aus, als ob sie das mit Erfolg tut, trotz aller Brüche, die da jeden Tag passieren. So, dann komme ich jetzt zu meiner Hauptthese und die heißt die Überwindung dieses Ost-West-Konfliktes. Manche nennen den Kalten Krieg. Vieles spricht ja dafür, dass man das so nennen darf, obwohl Leute, die den Kalten Krieg wirklich gemacht haben, also auf beiden Seiten, wie die westlichen Kalten Kriege, können wir ja fragen, die leben ja noch, die sagen, also was habt ihr für eine Vorstellung? Wir haben während des Kalten Krieges natürlich jeden Tag verhandelt mit Brezhnev. Wir haben doch nicht die Verhandlungen abgebrochen. Das Gegenteil haben wir gemacht. Wir haben also versucht, Helsinki-Abkommen, das haben wir doch alles während des Kalten Krieges gemacht. Und die Sowjetunion doch auch. Also ein kalter Krieg ist noch viel schlimmer als das, was ich jetzt geschildert habe, als Ost-West-Spaltung. Nun, wenn man diese Ost-West-Spaltung verstehen will und überlegen will, und das wollen Sie ja, wie man zu einer Deeskalation kommt, dann muss man leider die Analyse über die Lage Russlands beginnen. Denn wenn man das nicht analysiert, dann spricht man über etwas, was man also nicht richtig versteht. Und wie soll man dann eine Deeskalationspolitik befürworten oder durchführen? Nach meiner Meinung ist eines der wesentlichen Ursachen der Zuspitzung des Konfliktes die völlige Unkenntnis, absichtlich und unabsichtlich, von der russischen Situation in dem deutschen Außenministerium, in der Europäischen Kommission und natürlich auch in Washington. Trotz aller Experten, die sie leider für Ukraine gar nicht hatten. Wir hatten nicht mal Journalisten in der Ukraine, die dort ständig stationiert waren. Also wir hatten keine Ahnung und haben aus dieser Ahnungslosigkeit heraus in diesen Konflikt uns hineinschlittern lassen. Jetzt müsste man, nachdem wir nun wissen, was passieren kann, doch anfangen zu analysieren. Das ist natürlich ein Thema für zwei Abende und deswegen ist auch diese These nicht ewig lang. Jedenfalls müsste die These dann zu dem Schluss kommen, wenn Sie mir folgen, das will ich jetzt machen, dass es eine tiefgreifende ökonomische und politische Krise der Russischen Föderation gibt, die zum Teil erklärt, weswegen wir in einem ganz schweren Konflikt stehen, der auch ganz schwer aufzuheben ist. Jedenfalls ist die Ukraine wesentlich der Anfang. Ja, mit dieser Meinung stehe ich aber nicht alleine. Da habe ich nun Glück. Zum ersten Mal befinde ich mich in meinem Leben in der guten Gesellschaft von gestern Abend Helmut Schmidt im Fernsehen. Der sagt genau dasselbe. Er sagt, es ist ein Wahnsinn zu glauben, man könnte die Russische Föderation heute mit kriegerischen Androhungen unter Druck setzen und mit Erfolg. Er hat wörtlich gesagt, das ist reine Fantasie und wäre ihm auch nicht gelungen. Er wäre aber auch nicht auf den Gedanken gekommen. Ich habe das anders in Erinnerung, aber jedenfalls hat er das gesagt gestern Abend. Oder jemand, der es richtig genau weiß, das ist der Berater von Kohl, der heißt Telschik, war früher Chef der Bertelsmann Stiftung, dann war er Chef der Sicherheitskonferenz in München und er war hauptamtlicher Berater von Kohl. Er hat die Verhandlungen in Wirklichkeit mit Gorbatschow gemacht. Und er weiß natürlich ganz genau, was sie da verhandelt haben und wie. Kohl war auch da, aber der hat das wirklich gemacht. Ein hochintelligenter Mensch, glaube ich. Ein sehr konservativer CDU-Politiker. Hält also die ganze Entwicklung und die europäische Politik, Zitat, für eine Narretei des Westens. Narretei des Westens. Und das sagt er ja nicht aus Spaß. Das hat er natürlich auch der Regierung geschrieben, stand auch in allen Zeitungen. Das haben ja auch viele unterschrieben. Naja, und dann gibt es Frau Merkel, nicht nur, sie hat ja nicht nur verhandelt, sondern wenn man sie ernst nimmt, muss man sich erinnern, dass sie gesagt hat, als Kanzlerin, sie schlägt vor, und das würde ja auch dann auf meine Linie hinauslaufen, ich würde mich also freuen, dass wir eine Freihandelszone entwickeln müssen zwischen Wladiwostok, das ist am Osten der Sowjetunion, Russlands, und Lissabon. Nun ist das natürlich nicht so leicht zu machen, das zieht sich hin, nicht? So 10, 20 Jahre, aber immerhin, dieser Gedanke hat Frau Merkel gebracht, der stammt von Putin, der hat ihn vor 5 Jahren auch schon mal gebracht. Da gibt es also eine Übereinstimmung. In der Richtung müsste man wohl denken, glaube ich, wenn man überhaupt denken und arbeiten will politisch. Es gibt Gegenkräfte, die sind eigentlich ganz unbedeutend, die würden jetzt, wenn sie im Raum wären, hoffentlich ist jemand da, die das alles bestreiten und sagen, das Gegenteil müssen wir machen. Wir müssen Putin mit Worten, Werken und Handeln bekämpfen, dann wird diese Krise beendet. Und das sind Leute, mit denen ich früher sehr viel auch gearbeitet habe, die ich auch sehr schätze. Zum Beispiel der, nur um ein paar Namen zu nennen, damit Sie es nicht einfach glauben müssen, der Generalsekretär der Heinrich-Böll-Stiftung, Herr Füchs, ist entschieden anderer Meinung als ich. Er hält einen Schuldigen für klar, Putin, und die anderen wehren sich nur gegen diesen schrecklichen Kriegstreiber. Schmidt hat gestern ausdrücklich gesagt, Putin ist für ihn kein Kriegstreiber. Ich meine, Schmidt ist sicher ein uralter Mann, 97, aber der hat ja auch was zu verlieren an Bedeutung in Deutschland, jedenfalls glaubt er das. Und der sagt sowas nicht einfach so hin. Und ich glaube, der hat recht. Dann gibt es Marie-Louise Beck, eine von mir am meisten geschätzte Abgeordnete im deutschen Parlament, die Ehefrau von Herrn Füchs, ist scharf gegen diese Politik, die ich hier vertrete, mit aller Schärfe. Und sie hat ihr ganzes Leben in der Ukraine und in Russland mit NGOs, mit Friedensgruppen gearbeitet. Das ist schon nicht, die weiß auch, was sie tut, die ist aber wirklich völlig anderer Meinung. Oder Herr Schulz, der war ein Dissident in der DDR, der hat richtig auch was geopfert in der DDR im Konflikt mit dem SED-Regime. Der saß lange im Europäischen Parlament und kann sich voll Empörung über die Russische Föderation gar nicht mehr einkriegen in den Fernsehdebatten. Es gibt also starke Gegenstimmen, mal von der Regierung ganz abgesehen. Und da ist es eben mit der Merkel und dem Steinmeier im Grunde im Augenblick ganz gut. Nun warten wir mal ab, was Herr Gauck nächste Woche in Bielefeld sagt. Er kommt ja zu Besuch und spricht über Russland, nämlich über die kriegsgefangenen Toten in Stuckenbrock. Ob der da etwas sagt. Er ist zwar nicht regierend, aber hat natürlich in diesen ganzen Konflikten über die Verantwortung Deutschlands eine deutliche Meinung, die Sie kennen. Ja, Russland. Das ist deswegen wichtig, weil wir, wenn wir es verstehen, vielleicht uns überlegen könnten, was eine deeskalierende Politik wäre. Und ich würde das auch andeuten und würde dann zum Schluss sogar Vorschläge machen, was die hier im Raum Sitzenden tun könnten oder ich. Also es ist nicht so, dass wir das alles Frau Merkel überlassen müssen. Das Erste, was ich schnell betone, ist der sehr enge Zusammenhang zwischen Russland und der Ukraine in Geschichte und Gegenwart. Gegründet wurde das russische mythische Reich in Kiew, der Kiewer Russ. Dann war es eine sowjetische Republik, die Ukraine, also ein Teil eines 70 Jahre bestehenden Staates. Es gibt eine ungeheuer starke russische Minderheit in der Ukraine, im Osten sogar eine Mehrheit. Es gibt mit Sewastopol einen großen russischen Hafen, den einzigen mittelmeerzugänglichen Hafen, den Russland hat, auf der Krim. Es gibt dieser Hafen beruht auf einer Vertragsgrundlage mit einer Regierung, die nicht mehr existiert. Die neue Regierung hat den Vertrag wieder garantiert. Aber was sind Verträge, wenn es in Konflikte geht? Russland wollte sich auf diesen Vertrag wohl nicht mehr verlassen und hat in der Schnelle die Krim einfach zu Russland gemacht, wie Sie wissen. Könnte der Hintergrund sein. Also es geht Ihnen nicht um die Hotels auf der Krim und auch nicht um den Strand. Es geht um den Mittelmeerzugang, denn der ist außerordentlich wichtig. Das Marmara-Meer ist noch ein Engpass, aber dann wären Sie im Mittelmeer. und eine Großmacht, die nicht im Mittelmeer ist, mit Partnern in Ägypten und Syrien und ohne dass Griechenland sich schon zu Russland geschlagen hat. Also das sind doch geostrategische Interessen Russlands, die erklären, wie sie zu diesem jedenfalls nicht völkerrechtlich vernünftigen Schritt geschritten sind, die Krim zu annektieren von heute auf morgen, die natürlich staatsrechtlich zur Ukraine gehörte, obwohl die Krim-Bevölkerung mehrfach schon erklärt hat, sie will zu Russland gehören, aber das ist ja eine andere Sache. Also das sind ganz enge Verbindungen. Ich will sie noch mal so ein bisschen in Einzelpunkten nennen. Die Raketenwaffe Russlands, also die Kriegsraketenwaffen Russlands, werden in wesentlichen Teilen, die man dafür braucht, damit die Raketen auch fliegen, in Dnipropetrovsk, also in der Ukraine, gefertigt. Bis gestern. Und wenn diese Geräte und Teile dann nicht mehr geliefert werden, was sie ja nicht mehr werden, ist ja logisch, dann können diese Raketen auch nicht mehr gebaut werden. Es dauert natürlich 2 Jahre, sagt Putin, länger, sagen die Experten in Russland, bis man dann wieder in Russland diese Raketenteile bauen kann. Das ist ja eine hocharbeitsteilige Industrie gewesen und eigentlich ist das eine ganz enge Verbindung zwischen diesen beiden Ländern in einem Gebiet, was mir nicht so sympathisch ist, aber was natürlich in Kriegs- und Krisenbestimmt sehr wichtig ist. Naja, die gesamte Stahlproduktion des Donbass, soweit sie noch existiert und soweit sie existiert hat bis zur Krise, ging natürlich nach Russland. Also mit dem Donbass-Stahl können wir nichts anfangen. Der ist nicht gut genug für uns. Russland hat den bezogen. Dafür haben sie die Preise für das Gas etwas gemindert. Das war so ein Abkommen. Oder die Kohleproduktion Ukraine, von der immer geredet wird, die ist ja vorhanden. Aber die ist natürlich weltwirtschaftlich ohne jede Bedeutung. Das müssen die Russen abnehmen oder nicht. Und inzwischen ist das eine ganz enge Verbindung, die jetzt also in der Ostukraine mehr oder weniger langsam zusammenbricht, weil der Abnehmer natürlich auch jetzt im Augenblick nicht so begeistert ist und das jetzt richtig fördert. Ich möchte nicht wissen, wie es da ökonomisch, wirtschaftlich in den nächsten 5 Jahren läuft. Sicher sehr schlecht. Eine der wirklichen schrecklichen Folgen ist die Massenflucht der Bevölkerung. Nicht viele Hunderttausend sind geflohen nach Russland, russisch sprechende, russisch nahe Bevölkerung, um sich überhaupt in Sicherheit zu bringen. Viele sind nach Kiew geflohen und natürlich auch viele nach Europa, aber nicht so massenweise wie in die anderen Richtungen. Und so weiter und so weiter. Der nächste Punkt wäre dann die extreme Abhängigkeit Russlands und der Ukraine auch von Öl und Gas. Russlands gesamte wirtschaftliche Existenz hängt am Export von Öl und Gas. Das ist so massiv, dass man sagen kann, 40% des Haushaltes beruhten darauf. Und dieser Export ist jetzt zwar noch nicht gefährdet, wir beziehen ja weiterhin in Bielefeld unsere Heizung aus Russland, jedenfalls ich, kommt dann als Heißwasser, aber es sind natürlich russische Gasexporte über Wintershall, so heißt die Firma in Kassel, die das Gas dann hier weiterleitet. Aber das Gas ist nur noch die Hälfte wert. Das heißt, die russische Wirtschaft, der russische Staat bekommt für sein Gas und sein Öl, die Basis seiner ökonomischen Existenz, nach meiner Meinung, nur noch die Hälfte. Das bedeutet, dass der russische Staatshaushalt noch gerade das bezahlen kann, was an Gehältern und Renten nötig ist, damit keine sozialen Probleme auftauchen. Aber der russische Staatshaushalt kann jetzt im Augenblick, was er dringend machen müsste, nicht die Industrie Russlands entwickeln oder ausbauen oder überhaupt zum ersten Mal auf die Beine stellen, dass es eine Exportindustrie wird. Es fehlt in Russland jede Exportindustrie von Bedeutung außer Öl und Gas. Es fehlt auch jede Veredelungsindustrie von Öl. Da könnte man ja Pharmaindustrie daraus machen, macht man jedenfalls normalerweise. Oder andere chemische Produkte, die werden alle nicht hergestellt, sondern das Rohöl, so wie es ist, zum Brennen und Heizen, fließt direkt über die bekannten Linien, werden immer neue gebaut nach Europa und überall in die Welt, aber hauptsächlich nach Europa. Ja, und dann passiert etwas, was in der Krise immer passiert, dann verfällt die Währung. Und die russische Währung ist der Rubel, der ist sehr verfallen. Der ist bis zu 40% in seinem Wert gesunken. Das ist sehr viel, 40%. Und das ist sehr plötzlich geschehen seit Herbst letzten Jahres. Das bedeutet nicht, dass die Russen mit dem Rubel nichts mehr kaufen können. Intern ist das zunächst mal nur dann ein Problem, wenn das Angebot fehlt, das russische Angebot. Aber Waren im Westen, wenn sie überhaupt welche kriegen dürfen, haben wir ja Sanktionen, können sie vom Rubel nicht mehr bezahlen. Das ist sehr ähnlich zu griechischen Verhältnissen dann, wenn es so weitergeht. Ich habe das so dramatisch geschildert, weil ich glaube, es geht so weiter. Aber es hat auch erst angefangen. Die Konsumlage Russlands ist nicht so, dass ein Tourist das dann da irgendwie besonders brennend empfinden würde. Zwar werden jetzt keine Pizza mehr von Dr. Oetker geliefert, aber aus der Schweiz kommt der Käse. Das ist ja keine Europäische Union, die Schweiz. Und natürlich kann man über Belorussland alles Mögliche leiten. Weißrussland macht die Sanktionen ja nicht mit und klebt da was Neues drauf und dann geht es weiter. Also man kann sich helfen. Ich habe nicht den Eindruck, dass finnische Waren nicht mehr nach Russland kommen oder nach Petersburg. Jedenfalls ist das nicht so erdrückend heute, aber morgen. Wenn der Rubel verfällt, wenn das Öl verfällt im Preis und wenn jetzt etwas Letztes, nehmen wir nicht am Schluss, kommen wir dann zu den gewünschten rätselhaften Chancen. Wenn das so weiter verfällt, wird das am Ende dieses Jahres zu einer ökonomischen Krise in Russland führen, die sich dann in den nächsten Jahren immer mehr verschärft. Denn es gibt überhaupt keinen Blick, was sich da ändern könnte. Russland ist mit dieser Krise total alleine, denn, das wäre jetzt das Allerwichtigste, sie kriegen natürlich jetzt auch keine Kredite mehr. Es gibt überhaupt keine globalen Kredite vom Weltwährungsfonds, von der Weltbank, von der Europäischen Union. Mit Krediten haben wir ja bisher auch unsere Geschäfte dort bezahlt. Sehr, sehr problematisch für die russische Entwicklung. Selbst wenn die Kredite für die europäischen Firmen in Russland, sind ja weit über 2000 Firmen in Russland tätig, und die produzieren ja auch zum Teil da, wenn die jetzt alle keine Kredite dafür mehr kriegen, weil es ja in Russland angelegtes Geld sein wird. Wenn Kredite nach Russland nicht mehr gehen und die russische Staatsbank auch keine Kredite mehr geben kann, sodass die Banken in Russland keine Kredite mehr kriegen können, sodass die Personen, die sich ein Auto gekauft haben oder ein Haus gebaut haben oder eine Dacia oder beides, keine Kredite mehr kriegen, dann wird das natürlich eine Erdrosselung des wirtschaftlichen Lebens bedeuten. Und ich würde damit rechnen, wenn die Kredite weiterhin als Sanktionen und als Kampfinstrument nicht mehr gegeben werden. Die inneren Kredite in Russland gehen nicht mehr, weil wer sollte sie geben, wenn Gazprom nur noch die Hälfte für sein Öl kriegt und die Staatsbank dann eben auch nicht das hat? Das sagt auch die Vorsitzende der Staatsbank. Die weiß das und die sagt das auch im Fernsehen. Ich habe es selbst gehört. Aber was soll sie machen? Und die europäischen Kredite fehlen natürlich auch, besonders die Weltmarktkredite. Ja, und wenn das so ist, dann erfolgt daraus, dass die Anpassungsprobleme des Staates ganz, ganz problematisch werden. Der Staat ist kein Rechtsstaat, der Staat ist kein flexibler, demokratischer Staat, ist ein autoritär verfasster Staat, der keine Diktatur ist, aber eine autoritäre Verfassung hat in der Praxis, eine wunderbare geschriebene Verfassung. Und der kann jetzt nicht flexibel reagieren. Wenn die Kredite nicht gegeben werden und wenn Kredite gegeben werden, alle Angst haben, dass man das vor Gericht nicht anklagen kann, weil die Gerichte nicht funktionieren, dann werden die Kredite nicht mehr gegeben. Eine Hauptsorge der westlichen Industrie und besonders der Bielefelder Industrie. Fragen Sie mal die Bielefelder Industriellen in diesen ganz modernen Firmen um Lemgo, um Detmold. Fragen Sie die mal, was sie darüber denken. Die sagen ganz offen, das ist eine 20-prozentige Schädigung ihrer jetzt im Augenblick ihrer Exportchancen nach Russland. Und das große Werk Opel in Petersburg hat vor 14 Tagen geschlossen. Auf Dauer geschlossen. Das heißt, ein großes Autowerk in einem Land, das ja mit größer Vorliebe westliche Autos kauft, hat geschlossen. Na, BMW und Mercedes kommen später, sind ja von ganz anderen Kreisen. Ja, und in dieser Situation greift der russische Staat und vielleicht auch Putin zu dem Menschen greifen, wenn sie in einer Ecke stehen, wenn sie bedrängt sind von sich selbst, wenn eine innere Krise, die durch viele Jahrzehnte, durch Außenkrisen, also West-Ost-Gegensätze, immer mehr geschürt worden ist, zu einem ideologischen Mittel und glaubt wieder an sich selbst. Dann entsteht Patriotismus, Nationalismus. Wir sind auch wer. Und man könnte vielleicht sagen, außer Putin ist der Rest des russischen Volkes der Meinung, mehr oder weniger, der Westen sollte sich mal zurückhalten. Sie sind irgendwie doch schuld. Der Westen hat auch nichts investiert, was nun wirklich weitergeführt hat. Russland hat aber auch nichts aufgebaut, was ich, Industrie, Industriewirtschaft, moderne Technologie, Forschung und Wissenschaft nennen würde. In einem Bereich wohl, im Militärbereich. Der ist relativ stark die letzten 5 Jahre nochmal gefördert worden und ist in Kernbereichen wohl sehr stark finanziert. Aber daraus kann man ja nicht eine ganze Industrie entwickeln. Das ist ja bekanntlich nur ein Teil. Also ich führe das auf eine mangelnde Entwicklungsstrategie Russlands zurück. Über die letzten 20 Jahre, das sagt auch der Präsident von Russland in seiner Weihnachtsansprache, ich habe es selbst gehört, er sagt, die haben nicht dafür gesorgt, dass wir eine entwicklungsfähige Exportindustrie aufgebaut haben. Die waren aber leider er, denn er war der Präsident, fast ununterbrochen, mit Medvedev, das war eine kurze Zeit, einmalig. Also er weiß das, was er sagt und ich glaube, er hat recht. Wenn es stimmt, was ich gesagt habe, ist natürlich holzschnittsartig und ein bisschen pointiert, dann muss man wohl doch ansetzen bei der friedensstiftenden Maßnahme bei Russland und nicht bei der Ukraine, denn die können das sowieso nicht ändern. Und man müsste wahrscheinlich ansetzen bei einem Projekt, das jetzt auch so diskutiert wird, aber eben nur diskutiert wird. Man müsste wahrscheinlich mit Russland ein Deeskalationsprojekt machen, wie zum Beispiel eine Wirtschaftsmaßnahme wie den Marshallplan oder eine europäische, amerikanische Investitionsoffensive. Daran müssten wir Interesse haben und die Russen hätten daran Interesse, würde ich annehmen, denn das würde ja Geld und Arbeit bringen und wir müssten da sehr viel Geld für bezahlen. Das wäre wirklich sehr, sehr teuer. Und wir müssten eine Garantie verlangen, Rechtssicherheit für alles Geld, alles Steuergeld, was wir dann da rübergeben. Das ist ein Riesenprojekt. Selbst wenn es nicht von Vladivostok bis Lissabon geht, wäre es schon als europäisches Projekt, also jetzt im engeren Rahmen, ein Projekt von außerordentlichem Umfang. Darüber kann man spekulieren, können wir auch gerne machen, aber ich glaube, die Anwesenden können da nicht direkt was machen. Direkt würde ich jetzt sagen, wenn ich so gefragt werde, was man direkt machen kann, dann gebe ich mir selbst folgende Antwort. Ich sage mir, erstens gibt es doch in Russland und in der Ukraine zivilgesellschaftliche Friedensgruppen. Die gibt es ja genau wie hier. Wieso gibt es eigentlich keine engen Verbindungen und warum werden sie nicht aufgebaut zwischen den westeuropäischen Friedensgruppen, besonders den deutschen, die es ja wirklich gibt, und diesen Friedensgruppen, damit die wenigstens nicht auch noch mutlos werden in ihrem Widerstand, der ja das Problem nicht löst. Aber wenn die Zivilgesellschaft ganz ausgeschaltet wird, dann hat man ja gar keine Hoffnung. Also man muss die zivilgesellschaftlichen Friedensgruppen, zivilgesellschaftlichen Rechtsgruppen, die zivilgesellschaftlichen Menschenrechtsgruppen, die zivilgesellschaftlichen sozialen, medizinischen Gruppen, die es ja in der ganzen Ukraine gibt, wie auch in Griechenland, aber auch in Russland, die muss man massiv persönlich stützen. Das setzt Kontakte voraus, das setzt Kooperation voraus. Die Stadt Bielefeld hat alle Chancen, sie hat eine Nachbarschaftsstadt, die könnte sie ja, dann der Bürgermeister besucht sie im Herbst, er könnte ja anfangen. Also da ist etwas zu machen, was natürlich jetzt mein Problem nicht löst, wie man eine Krise in der Welt löst. Zweitens könnte man sich überlegen, warum wir eigentlich mit der amerikanischen Friedensbewegung, von der wir gar nichts wissen, weil weder unsere Zeitung noch unser Fernsehen darüber berichten, warum haben wir eigentlich keinen Kontakt, wir deutschen Friedensbewegten, mit der amerikanischen Friedensbewegung, die in einem massiven Konflikt mit der amerikanischen Kriegs- und Regierungspolitik steht. Also sie folgen weder Hillary Clinton, die gesagt hat, Putin wird also ist Hitler von heute, das ist Hillary Clinton, die zukünftige Präsidentin der Vereinigten Staaten, wenn sie gewählt wird, die Alternative ist ja der Enkelsohn von Bush. Also da ist wirklich was zu tun, da gibt es kritische Geister. warum wir mit denen nicht zusammenarbeiten, war doch in der Vietnam-Frage sehr erfolgreich, dass wir sie gestützt haben. Und sie haben ja den Krieg auch dann beenden können durch ihre Proteste. Das würde ich für sinnvoll halten. Und ich würde auch für sinnvoll halten, das, was wir heute gemacht haben, sich das alles durch den Kopf gehen zu lassen und überall zu widersprechen, wo die Menschen sagen, es ist doch ganz einfach, Putin muss weg, dann geht es in Europa besser. Das muss man widersprechen, das kann man ja nur mit Argumenten machen. Ich habe ja nur ein paar jetzt gehabt. Und das ist deswegen wichtig, der letzte Satz, weil wenn wir das nicht hinkriegen, das die deutsche Gesellschaft und meinetwegen auch mit den Franzosen, die haben ja auch Probleme, das im Augenblick nicht zu schaffen. Und den Holländern, die haben auch Probleme, das nicht zu schaffen. Die Engländer haben auch Probleme, das nicht zu schaffen. Also wir sind die Einzigen, die im Augenblick den Rücken frei haben, wegen unserer florierenden augenblicklichen Wirtschaft. Wenn wir das nicht hinkriegen, das zum Thema zu machen in Brüssel und dann eben bei uns selbst vor allem, dann besteht ja die Gefahr, dass die Krise sich zuspitzt, die ich geschildert habe. Das ist aber eine Krise unseres Nachbarlandes. Russland ist ja nur durch Polen von uns getrennt. Man ist ja in 2 Stunden da mit dem Flugzeug. Das ist ja ganz nah. Und eine Krise in Europa von diesem Ausmaß, in diesem Riesenland, mit dieser nicht mehr so großen Bevölkerung von 120 Millionen, würde ja unseren Frieden existenziell gefährden. Und dann wäre es eben zu Ende mit der Nachkriegsfriedensepoche, von der wir doch alle ungeheuer profitiert haben. Deswegen ist das nach meiner Meinung ein wirklich zentrales Problem, die Ukraine. Bei diesen ganzen Bemühungen könnten wir vielleicht die Ukraine und ihre Staatspolitik erstmal außer Acht lassen, denn die können sowieso sich nicht einmischen. Und wir könnten auch als deutsche Regierung in der Ukraine gar nichts schaffen. Aber wir könnten vielleicht uns mit Putin einigen, denn wir haben uns ja geeinigt schon zweimal. Einmal, als er vor dem Deutschen Bundestag gesprochen hat, hat er aber auch schon gesagt, worauf er sich verlässt. Haben wir alles nicht eingehalten. Alles nicht eingehalten, was wir ihm versprochen haben. Er ist natürlich böse darüber. Und dann haben wir uns in Minsk mit ihm nochmal geeinigt, dass die kriegerischen Tätigkeiten eingeschränkt werden. Und er würde natürlich eine vernünftige Politik in seinem Land zulassen, zu seinen Bedingungen und mit unseren Bedingungen. Meine wäre eigentlich nur die Rechtsstaatlichkeit. Und das könnte man doch machen, wenn es um unsere Existenz geht. Wenn es natürlich nur so ein ökonomisches Verbesserung ist, dann können wir es auch lassen, nicht? Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist eine wirkliche Existenzfrage.